So, ich freue mich auch, dass ich bei euch bin. Schön, dass heute auch das Wetter so toll ist und dass die Sonne scheint. Ich habe die ganze Woche immer wieder mal im Handy nachgeschaut, wie das Wetter wohl wird, und die Prognosen waren gut. Schön. Was ich nicht einberechnet habe, das ist der Wind, der hier durchzieht. Also wenn meine Frisur sich verändert, ich habe leider keinen Friseurtermin vorher mehr bekommen. Ja, Petrus und die anderen Jünger, die waren mit Jesus zusammen durch Galiläa, ihre Heimat, gezogen. Und Petrus, er sah Jesus bei den Wundern, bei der Seelsorge, bei Predigten, bei Auseinandersetzungen und im Vermitteln zwischen den Jüngern, wenn es da mal so ein bisschen Zoff gegeben hat. Und nun sollte diese Zeit zu Ende gehen. Jesus, er nahm seine Nachfolger mit nach Jerusalem, wo das Kreuz auf ihn wartete. Und ganz am Anfang der Reise stellte er den Jüngern die Frage: Für wen halten mich denn die Leute? Und die Jünger, die berichteten ihm, was sie gehört hatten. Die Leute hielten Jesus für einen, der sie mit Gott in Kontakt brachte. Und die Leute hielten ihn für einen Propheten. Sie dachten, dass er eine neue Zeit beginnen würde. Sie sahen in ihm den Anfang von Gottes Zukunft. Und Jesus, er wollte es noch genauer wissen, und er hat seine Jünger gefragt: Und ihr, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus, er hat geantwortet, wieder mal als erster, so wie er manches Mal sich ein bisschen vorgedrängt hat: Du bist Christus, der Gesalbte Gottes, auf den Israel hofft. Und dahinter steckt doch die Erwartung, dass mit Jesus Frieden werden würde. Und die von den Propheten angekündigte Zukunft, Gerechtigkeit für die Armen, Ausgleich von Arm und Reich, das würde nun endlich Realität werden. Nachdem das so gelaufen ist, da erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Und ich lese dazu aus Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8, und ich lese zuerst mal die Verse 31 bis 33. Wer mitlesen möchte, Markus Kapitel 8. Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Soweit mal diese Verse zuerst. Ich habe mich gefragt, wer ist denn Jesus? Petrus, er dachte zu wissen, wer Jesus ist, nämlich dieser Heilsbringer, der Heiland, denn er hatte ihn bisher so erlebt. Kinder, Arme, Leidende, Trauernde sind heil geworden. Und sie haben eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen. Und die Jünger, die wussten sich durch Jesus wertgeachtet und von Gott gewollt. Und mit ihm gelingt das Leben. Frieden, Wohlstand und Gesundheit sind garantiert. Doch Jesus, er zeigt sich Petrus und uns in einem ganz anderen Licht. Sein Weg geht nicht weiter auf sonnigen Höhen, sondern führt ins tiefe Todestal. Damit mutet er den Jüngern allerhand zu. Der Messias, der sollte hingerichtet werden. Jesus, der Tote auferweckt hatte, sollte einen gewaltsamen Tod erleiden. Der Herr der Herren, der König der Könige, sollte den Machthabern einer verhältnismäßig kleinen Provinz ausgeliefert werden. Wie so ein kurzer Nachsatz wirkt da die Aussage, dass Jesus auferstehen wird. Hat Petrus diesen Nachsatz wohl überhört? hat er buchstäblich rot gesehen bei der Ankündigung, dass sein treuer Herr freiwillig sterben wollte. Jedenfalls reagiert Petrus sofort und versucht, Jesus von diesem Weg wieder abzubringen. Und er spricht wahrscheinlich auch im Namen von den anderen Jüngern. Wir haben es gehört gerade. Jesus, er reagiert sehr hart. Geh weg, hinter mich, Satan. Das sagt er nicht Petrus in erster Linie. Wie könnte er seinen engsten Vertrauten Satan nennen? Sondern er sagt es dem, der Petrus in dieser Situation missbraucht. Jesus scheint deshalb nicht direkt Petrus zu antworten. Es ist, als ob er einen anderen hinter Petrus sieht, der Petrus nur vorschiebt im eigenen Interesse. Satan gibt Petrus die Worte ein. Er verunsichert Jesus wie schon damals in der Wüste. Wir kennen ja diese Geschichte, wo Jesus in der Wüste war und wo er versucht wurde vom Teufel. Er greift die Sehnsüchte der Jünger auf. Sicherheit, Heimat, Frieden, Beziehungen und lenkt damit ab vom Jerusalemer Prozess, der auf Jesus wartete. Und Satan, er will Jesus von seinem Weg abbringen und ihn hindern, den letzten Schritt zu tun, um den Menschen den Himmel wirklich aufzuschließen. Also Gott selbst kämpft gegen Satan. Jesus ist auf Gottes Seite und wird deshalb auch der Sieger sein. Und so zeigt auch dieses kurze Wortgefecht, dass Jesus wirklich der Christus ist, für den die Jünger ihn halten. Nicht nur der liebe Heiland, sondern auch der Herr über das Böse. Warum muss Jesus leiden und sterben? Wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde und euch fragen würde, diese Frage stellen würde und ihr eine Antwort geben würdet, weiß nicht, was ihr sagen würdet, aber wenn man diese Frage stellt, dann hört man immer wieder diese Antwort: Jesus musste sterben, um uns von der Sünde zu erlösen. Das ist ja auch richtig so. Aber was bedeutet das denn? Wie würdest du das deinem Nachbarn erklären, der vielleicht gar keine biblische Vorbildung hat, der mit all dem Frommen gar nichts am Hut hat? Jesus, er war nicht Zuschauer, der das Elend der Menschen interessiert, aber weitgehend unbeteiligt verfolgt hat. Er ging als Sohn Gottes, also mit Gott in engster Verbindung, diesen tiefsten Weg. Denn er war ja unschuldig, der unschuldigste Mensch überhaupt. Statt seiner eigenen Schuld hat er unsere Schuld auf sich genommen. Die Schulden jedes einzelnen Menschen auf dieser Welt. Da stellt man sich vielleicht manchmal diese Frage, ja, haben wir so viel Schuld begangen, dass wir das überhaupt nötig haben? So hören wir ja manche Leute ja auch reden, wenn man so vom Glauben redet. Wenn ich so in diese Reihen jetzt hier schaue, in diesem Zelt, lauter nette Leute. Und ja, die meisten von uns führen ein gutes Leben, sind nett zu ihren Mitmenschen, sind nicht gewalttätig und entschuldigen sich, wenn sie irgendjemand auf den Fuß getreten sind. Das ist ja gut so. Und doch gibt es Situationen, die uns ein Leben lang belasten können. Wir haben Unrechtes über jemand gesagt und wie so oft ist, man kann nicht mehr alles zurückholen. Mir ist da diese Geschichte eingefallen, die ich irgendwann mal gelesen habe und die man sich auch da und dort erzählt. Eine Frau, die hatte schlecht über den Ortspfarrer geredet bei den anderen Dorfbewohnern und sie hat gemerkt, es war jetzt nicht in Ordnung und sie hat sich bei dem Pfarrer entschuldigt. Der Pfarrer hat gesagt, ich nehme die Entschuldigung an, ich vergebe dir das. Aber er hat ihr eine Aufgabe gestellt und hat gesagt, bring am nächsten Wochenende die Federn von einem gerupften Huhn mit. Ich sehe manche lachen und kennen diese Geschichte. Und ja, die Frau hat wahrscheinlich gedacht, was macht der Pfarrer jetzt mit den Federn, wenn er das Huhn gewollt hätte zum Essen, das hätte ich noch verstanden. Auf jeden Fall, sie bringt am Wochenende diese Federn mit, irgendwo eingepackt in der Tasche. Und der Pfarrer, er geht mit ihr auf die Kirchturmspitze hoch und er schüttet diese ganzen Federn aus und gibt dieser Frau den Auftrag, die Federn alle einzusammeln und ihm wieder zurückzubringen. Wenn so ein Wind war wie heute, dann würde ich sagen, ziemlich aussichtslos, oder? Und ich denke, so ist es auch, wenn wir schlecht über andere Menschen reden. Auch dann, wenn wir uns entschuldigt haben und das ist unbedingt notwendig. Aber es bleibt irgendwo immer etwas hängen. Ich habe gefragt, haben wir so viel Schuld begangen, dass wir das nötig haben? Wir haben vielleicht Fehler in der Erziehung gemacht. Die Auswirkungen, die können wir nicht einfach wegradieren. In vielen Fällen nicht mehr. Wir haben Chancen zum Guten verpasst und sind den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Wohl wissend, dass wir damit falsch liegen. Und das alles führt in der Konsequenz zum Sterben, Beziehungen sterben, Vertrauen wird getötet, der Lebensmut verschwindet und die Schuldgefühle, die lassen einen manchmal fast ersticken. Diese Schuld, an der wir alle tragen, die nimmt Jesus uns ab. Und er hat die schlimmsten Zustände von uns Menschen erlitten bis zum Tod. Damit hat er von seiner Seite aus die Trennung von Gott komplett ausgelöst. Er hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir Jesus vertrauen, uns ihm anvertrauen, dann ist unsere Trennung von Gott überwunden. Unsere Schuld, die Trennung von Gott, ist weg. Und wir können nun aufrecht laufen, weil dieses Schuldpaket von unseren Schultern genommen ist. Der ganze Müll bei Jesus gelandet ist. Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden zum ewigen Leben bei Gott. Zu ihm gehören wir nun auch im neuen Leben dann. Und diese Geschichte, die geht ja weiter. Und Jesus, er hat das Volk, die Leute, die so drumherum waren, zusammengerufen und er hat dann weiter zu ihnen geredet. Und jetzt lese ich noch die Verse 34 bis 38. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus spricht über die Nachfolge und nennt die Bedingungen. Zunächst die Selbstverleugnung, dann ist die Rede davon, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Wer damals im Römischen Reich sein Kreuz auf sich nahm, war ein zum Tode Verurteilter. Jesu Nachfolger müssen einen endgültigen Entschluss fassen, mit dem Willen loszulassen, was bisher wichtig war, und einen neuen Weg zu gehen, und zwar ganz bei Jesus, ganz nahe bei ihm, ganz nah an seiner Seite. Und wir Menschen, wir wollen doch eigentlich unser Leben erhalten. Wir sind darauf angelegt, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir Erfolg haben. Das sind Erwartungen, die wir doch ans Leben haben. Kein Wunder, dass der Anspruch Jesu unseren Vorstellungen oft entgegensteht. Wer will schon gerne leiden? Wir wollen doch bestmögliches Leben, wie gesagt, mit Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Glück. Und dann, so meinen wir, dann haben wir das Leben. Aber Jesus sagt uns hier, dass wir keine Verfügungsgewalt über unser Leben haben. Das, was Leben ausmacht, ist nicht in unserer Verfügungsgewalt. Darüber entscheidet allein Jesus. Darüber entscheidet allein Gott auch. Und wer sein Leben Jesus zur Verfügung stellt, der hat das große Los eigentlich bereits gewonnen. Auch wenn jetzt vielleicht noch nicht viel zu sehen ist, der Gewinn, der ist doch am Ende garantiert. Doch nicht nur das. Wer von sich wegsieht und hinschaut auf das, was Jesus und den Menschen dient, der erfährt schon jetzt etwas von Erfüllung und von Glück. Und ich denke, da könnte heute Morgen auch manch einer eine Geschichte erzählen aus seinem Leben. Jesus, er beruft seine Jünger in die Nachfolge. Sie sollen mit ihm das Leben teilen, also buchstäblich hinter ihm hergehen und von ihm lernen. Das ist eine Lebens- und Glaubensschule mit ganz anderen Werten. Nicht die Karriere und die Bekanntheit, nicht das Einkommen oder der Einfluss sind oberste Ziele. Jesus nachfolgen heißt, von sich absehen und seine eigenen Interessen hinter die von Jesus anstellen. Er ist das Höchste und das Beste unseres Lebens. Und Jesus zeigt auch uns, dass es keine billige Nachfolge gibt. Schaden an der Seele nehmen, das heißt doch, ein Stück weit das Leben verfehlen. Viele Menschen haben davor Angst und versuchen, dem mit aller Kraft entgegenzuwirken. Doch unsere Angst vor dem Versagen, vor der Einsamkeit, vor dem Ausgeliefertsein, sie bleibt doch oft da. Jesus, er will uns von vor diesem sinnlosen Leben bewahren. Und er zeigt uns den besseren Weg, den richtigen Weg, den er uns vorangegangen ist. Und auf diesem Weg brauchen wir uns nicht krampfhaft um unser Lebensglück zu sorgen, brauchen wir unsere Angst und auch unsere Unvollkommenheit nicht zu verdrängen, brauchen wir unserer Hilfsbedürftigkeit uns nicht zu schämen. Auf diesen Weg ruft Jesus uns auch heute wieder. Und wir dürfen doch erfahren, er ist der Weg, auf dem wir in Wahrheit das Leben finden. Eine kranke Seele braucht Heilung. Die kommt in der Regel nicht von außen. Medikamente, ich weiß, die können unterstützen, aber die Beziehung zu Gott, die kann reinigen und erneuern. Ich brauche Ruhe, Momente des Abschaltens. Ich brauche zur Ruhe auch die Ergänzung durch andere Menschen. Menschen, die mir helfen, Gott spürbar werden zu lassen. Jemand, der mich anhört, der mir Wegweisung geben kann, der mich auch mal antreibt, nicht aufzugeben, wenn allzu viel Müll sich angesammelt hat in meinem Leben. Vielleicht auch jemand, um den ich mich kümmern kann, der eine Hilfe braucht, um Gottes Liebe zu erfahren. Also ein zutiefst ernstes Wort, mit dem Jesus seine Jünger und die Leute, die ihn begleiten, auf die Konsequenz der Nachfolge hinweist. Denn wer Jesus nachfolgt, kann deswegen auch massive Schwierigkeiten bekommen. Denken wir da nur einmal an die Märtyrer, die ihr Leben gaben, weil sie an ihrem Glauben an Jesus Christus bis zuletzt festgehalten haben. Bestimmt kennen viele von euch die Organisation Open Doors. Wir lesen eigentlich jeden Morgen, meine Frau und ich, die Gebetsanliegen. Und heute Morgen war etwas dran von Marokko. Da hat es geheißen, nach dem Gesetz gelten alle Einheimischen als Muslime. Ein Glaubenswechsel ist strafbar. Immer wieder werden Christen muslimischer Herkunft von der Polizei festgenommen und schikaniert, um sie zum Islam zurückzubringen. Oder in Kamerun, wo Boko Haram-Kämpfer eine Missionsstation angegriffen haben und dabei auch einige Christen getötet haben. Auch wenn von uns jetzt nicht das Leben direkt gefordert wird, ja, wir werden vielleicht mal so ein bisschen verlächelt, wenn wir vom Glauben reden, für nicht ganz voll genommen. Vielleicht verlieren wir auch ein paar Freunde, aber das Leben wird von uns immerhin bisher noch nicht gefordert. Und dieser Bibeltext, der zeigt uns trotzdem, wie radikal Jesus ist. Er verlangt von uns alles oder nichts. Und er sagt, du kannst noch so viel besitzen, Reichtum oder Güter, wenn du mich nicht hast, hast du das Entscheidende verpasst und du verlierst dein Leben. Manche sagen, ja, wir müssen aber trotzdem, ja, alle müssen ja mal sterben. So denken manche. Jesus, er sagt in seinem Wort, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und so wie Jesus auferstanden ist und lebt, möchte er, dass auch wir leben, jetzt und in Ewigkeit. Und das ist doch der Grund, weshalb wir dann voll auf unseren Herrn Jesus setzen wollen. Und da möchte ich euch Mut machen dazu, dran zu bleiben an ihm, so wie ich es vorher gesagt habe, ganz nah an seiner Seite zu gehen, diesen Kontakt mit ihm zu haben, jeden Tag. Selber zu Hause, in der Bibellese, in der stillen Zeit und auch so in der Gemeinschaft mit anderen. Amen.